Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und willkommen hier bei den Two Cray Nights. Direkt aus München von der Autobahn vor das Aufnahmeequipment in euer Ohr. Zumindest gilt das für mich. Thomas ist erst noch im Aufbruch, beziehungsweise wie ich gerade eben im Vorgespräch erfahren habe, ist er ja auch schon unterwegs, kommt morgen erst nach Hause. Und ja, soweit. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Im Aufbruch ist gut. Ja, gedanklich schon, genau. Ich sitze noch in Kassel im Hotel.
Ich hätte das falsch verstanden. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt wieder zurück bin, fährst du morgen erst los, weil deswegen müssen wir heute aufnehmen. Also
nee, morgen. Also wenn ich nach Hause fahre, ist es selten vor 23 Uhr, dass ich zu Hause bin und es wäre zu spät morgen.
Ja, das ist richtig, ja. Ja. Ich bin heute auch nur früher aus München zurückgekommen, weil meine Tochter krank ist und ich dachte, ach, da muss ich es schnell nach Hause, damit ich bei den Abendvorbereitungen zu Bett gehen und so weiter noch helfen kann. Begrüßt wurde ich von meiner Tochter mit Hallo Papa! Und sagt, so schlimm scheint es nicht zu sein. Naja.
Während der Fahrt gesund geworden.
Morgens noch erbrochen und abends schon wieder fit. Das funktioniert bei Erwachsenen nicht.
Nee.
Bin ich immer wieder fasziniert. Ja, du sitzt im Hotelzimmer. Ist da nicht laut?
Ja, doch. Sehr laut. Also mal abgesehen davon, dass alle Türen knallen, wenn jemand in sein Zimmer geht, gibt es auch hier sehr viele, sehr laute Fahrzeuge, die an Ampeln auch gerne mal lautstark losfahren und so demonstrieren, dass sie ein Motto haben.
Mhm, schön. Ja.
Ist wahrscheinlich auf der Aufnahme drauf, weil das Mikro jetzt hier gerade so steht, dass alles aufnimmt. Es steht auf dem Wasserkocher hier.
Ja gut, man behilft sich mit was man kann, ne?
Genau. Wir haben ja gelernt, je näher es das Gesicht oder Mund näher ist, desto besser ist die Aufnahme.
Das ist vollkommen richtig. Und damit an euch da draußen, wenn die Aufnahmequalität nicht so sein sollte, wie ihr es gewohnt seid. Ja, also wir nehmen hier unter erschwerten Bedingungen auf. Und machen es aber trotzdem möglich, dass ihr freitags eine neue Folge bekommt.
Jawohl.
Gut. Wir werden nicht jünger, der Ignaz auch nicht. Und wie vom Ignaz geplant, hat er jetzt seine Schrift verfasst und verteilt die auf dem Schiff. Die Wahrheit ist alles, was wir haben, hat er sie genannt. Und er hat so einen Beutel über der Schulter hängen, so wie wir früher, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen hatten und Flyer verteilt haben, läuft er jetzt auf dem Schiff rum und verteilt da seine Schrift, die er vorher in seinem Quartier gedruckt hat. Und anders als wir früher mussten wir nicht vorsichtig sein beim Verteilen. Er ist da so ein bisschen vorsichtig, weil er nicht erwischt werden will.
Naja gut, das, was er da verteilt, ist ja nicht unbedingt schmeichelhaft für seine Mitbewohner, um das mal so auszudrücken. Da kommt es ihm gerade gelegen, dass die Geisterrachtsucht so als Geisterschiff in Anführungszeichen beschrieben wird, weil doch ein Großteil der Besatzung sich irgendwo auf Darwin befindet und quasi darauf wartet, dass der Kriegsherr wieder aufersteht, in Anführungszeichen.
Genau, sind ja mit allem, was fliegen kann, sind die ja runter.
Genau. Quasi geflüchtet vom Schiff, als wäre eine Bombe drauf oder sowas. Aber ja, so ein paar sind noch da. Ich habe aber tatsächlich gelesen, dass er ja 3 seiner besten Werke am Verteilen ist. Die Wahrheit ist alles, was wir haben, heißt das eine. Das andere heißt gleichgültige Götter. Und bei dem dritten habe ich einfach keinen Namen gefunden. Was soll denn das dritte sein? Weißt du das?
Keine Ahnung. Ich wusste nur von der Wahrheit.
Ja, okay. Also gleichgültige Götter bezieht sich auf die Astartes, die eher gleichgültig, als sie da angekommen sind im Kriegsherrn, die Leute zur Seite geschubst und dabei aus Versehen zerquetscht haben. Ja, das ist so sein Inhalt davon. Und tatsächlich findet er dann aber auch in der Zuflucht, die auch leer scheint, unerwartete Gesellschaft.
Was heißt, er findet die? Also die findet ihn viel mehr. Also die besoffene Gesellschaft sitzt in einem Separé und betrinkt sich sinnlos. Und diese besoffene Gesellschaft ist die mittlerweile doch sehr verlotterte Petronella.
Ja.
Die sieht nicht mehr so gut aus. Ist gezeichnet von dem, was sie erlebt hat. Und um das zu bewältigen, sitzt sie im Separé und besäuft sich. Sie fragt ihn dann noch, was er da macht. Und er versteckt dann so ganz unauffällig die Zettel, die er in der Hand hat, hinter seinem Rücken. Nix, das ist Poesie. Und sie will dann auch wissen, was für eine Poesie das ist. Und er, man, das musst du nicht lesen. Das ist, so wichtig ist es nicht.
Ja.
Darauf kommen sie ins Gespräch. Und Petronella möchte ihm dann erzählen, warum sie hier ist, und lädt ihn zu einem Wein ein.
Da hat er ja Erfahrung mit Wein. Und er nutzt die Situation dann auch aus, also jetzt nicht im negativen Sinne, so wie man das jetzt falsch verstehen könnte, aber er weiß halt, wie er mal mit Besoffenen umgeht, und er kennt auch, dass sie so kurz vor der Ohnmacht ist, was mich etwas wundert, weil das, was sie da von sich gibt, klingt ja schon noch einigermaßen geradeaus.
Ja.
Ja, aber sie stellen dann fest, dass sie seine Werke sehr wohl kennt, weil sie erinnert sich daran, dass er wohl Dichter ist, und findet das auch alles schlecht, was er so geschrieben hat, was ihm irgendwie gegen den Strich geht. Aber so trage ich es auch wieder nicht, weil sie ist ja eh besoffen. Also kann er auch ruhig mit ihr diskutieren, er kann nicht verlieren.
Genau. Aber trotzdem, so von ihr angestochen, möchte er dann doch wissen, was sie bisher so geleistet hat. Woraufhin sie dann sagt, kommt nicht drauf an, was sie geschrieben hat, sondern was sie schreiben wird. Und erzählt ihm dann erst die Geschichte, die er ziemlich unglaublich findet. Ja. Die Szene ist, finde ich, ganz cool, weil der Ignaz wird hier mit einer Realität konfrontiert, die er die ganze Zeit schon eher beneidet hat. Ne? Also erinnern wir uns an die Szene in der Jurte, wo die Petronella einfach so mit dem Horus reingekommen ist, was er ja gar nicht cool fand. Mhm. Und hier erkennt er dann, dass sie einfach nur eine Frau ist, eine sehr betrunkene Frau noch dazu, und spricht also aus seiner Warte aus mit ihr so auf Augenhöhe, auch wenn Petronella das wäre, auch wenn sie wieder nüchtern sein wird, das vielleicht nicht so sieht, nee, oder so sehen wird.
Ganz und gar nicht.
Wobei,
wer weiß.
War es ganz cool, dass er...
Wer weiß, vielleicht hat sie gewisse Einsicht erhalten durch das, was sie so erlebt hat.
Ja, das wissen wir nicht, ja.
Genau, mal gucken.
Aber es ist ganz cool, dass er jetzt quasi damit mit der Situation auch abschließen kann, so ein bisschen. Aha. Er ist ja da von Loken hingeschickt worden, ist da reingeschubst worden in die Situation und kann sich da jetzt mehr damit auch selber rausziehen. Das ist schon ganz witzig.
Ja, wobei ich kurz überlegt habe, was das ist, was sie ihm erzählt. Aber eigentlich kann es ja nur alles das sein, was sie auf Darwins Mond mehr oder weniger selbstverschuldet erlebt hat.
Ich glaube eher, dass es das ist, was Horus ihr alles erzählt hat. Also auf seinem, Anführungszeichen, Sterbebett. Weil er hat ja hinterher noch weiter gelabert, das, was wir ja nicht mehr mitgekriegt haben.
Mhm. Stimmt, das könnte es auch sein, ja.
Ich glaube eher, dass es das ist.
Ja. Oder beides.
Also gut, kann alles sein, ne? Also das, was er erlebt hat und das, was danach passiert ist, ja.
Weil sie sagt ja auch, alles, was sie bisher zu wissen glaubte, wurde auf den Kopf gestellt. Einfach so. Ja, passt. Also eigentlich passt beides. Nämlich, dass Horus quasi zugibt, dass er auch ein Mensch ist, auch wenn das ja nicht ganz so korrekt ist, aber dass er auch Fehler hat, in Anführungszeichen. Ich sag zu oft in Anführungszeichen heute, muss ich mir abgewöhnen. Und gleichzeitig wurde er sogar verletzt, und sie haben da eine Schlacht geführt, die sie nicht zwingend gewinnen mussten. Sie haben sie zwar gewonnen, aber das sah nicht unbedingt so aus am Anfang.
Verletzter Horus ist aber ein gutes Stichwort.
Ja.
Weil die Szene mit Ignaz bricht jetzt ab. Den werden wir in dieser Folge auch nicht wiedersehen oder wieder hören. Jetzt sind wir bei Horus zurück, der mit sich selbst im Stahltank konfrontiert ist. Und der weiß immer noch nicht, warum Sejanus ihn überhaupt hergebracht hat.
Ja, und das sagt er ihm auch ziemlich deutlich, dass er das jetzt endlich mal wissen will. Und dann stellt sich raus, dass der Sejanus, wie du es letztes Mal gesagt hast, / Erebus, quasi sein Spiel weiterspielt und Horus in eine Richtung drücken will, die ihn frustriert und wütend macht. Und das gelingt ihm auch ziemlich gut.
Ja, er leitet es halt ein, auch mit, warum der Imperator denn nach der Göttlichkeit strebt und die Primarchen wären seine Generäle, die ihm die Galaxie erobern und dass sie halt eigentlich nichts mehr sind als stumpfe Waffen. Und hier wird nun auch von Horus erwähnt, es hätte einen Unfall gegeben in diesem Labor und die Primarchen wären verloren gegangen, woraufhin der Sejanus Erebus sagt, nee, nix Unfall. Was denkst du denn, warum ihr auf den alten Heimatwelten der Menschheit wieder aufgewacht seid und dort auch aufgewachsen seid? Und impliziert damit ja, dass der Imperator sie absichtlich dorthin geschickt hat. Und das macht Horus dann wütend und der glaubt aber auch nicht, was der Sejanus ihm so erzählt, woraufhin der Sejanus dann aber noch weiter ausholt, was wir aber erst später mitkriegen.
Ja, wobei, also er erklärt auch schon, warum es eigentlich kein Unfall sein kann, denn er führt Horus wieder vor Augen, wo sie sind. Irgendwo tief unter der Erde, unterm Himalaya, hinter Schutzschildern und Siegeln, wie soll da ein Unfall passieren, der sie in der Galaxis zerstreut? Das hätte man wahrscheinlich mitbekommen. Zumindest wäre dann das Himalaya-Gebirge weg oder sowas.
Ja gut, das, was nachher erzählt wird, könnte man schon irgendwie als Unfall deuten, wobei das ja auch ziemlich, also ich habe es nicht verstanden, da komme ich nachher drauf.
Okay. Ja, es ist sehr verworren. Im Moment klingt das, was Sejanus von sich gibt, einigermaßen nachvollziehbar.
Und dadurch genau, dass halt der Imperator das absichtlich gemacht hat, um halt schon mal dafür zu sorgen, dass so gewisse Abschnitte der Galaxie halt schon mal den Primarchen dann gehören.
Ja, genau.
Also quasi die Truppen platziert.
Mhm. Ja, ich bin gespannt, was du nachher dazu sagst, weil eine Sache habe ich daran auch nicht verstanden. Aber kommen wir noch hin.
Aber zuerst kommen wir erstmal noch zur Touristin Kila. Weil die Kila geht mit ihrem Picta so ums Delphos rum, unten auf dem Planeten und macht Bilder. Und bei ihr ist der Titus Kassar. Den kennen wir schon.
Hattest du auch das Bild von so einem Touristen mit Fotoapparat?
Ja, das habe ich ja gesagt, Touristin Kila. Ne? Das ist genau. Ein Klick, 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 Klick.
Genau. Läuft durch Griechenland quasi.
Und der Titus Kassar ist ja einer von der Deus Irae.
Also genau, einer der beiden Piloten.
Ja. Und der hat wohl in der Zwischenzeit auf dem Planeten eine Gemeinde gegründet. Das fand ich irgendwie lustig.
Immerhin 60 Leuten ungefähr, ne?
Naja. Und da werden auch Gebetskreise organisiert und dort sind sie sich dann auch begegnet. Was dann aber zur Folge hatte, dass die Kila ihm die Gemeinde entrissen hat und jetzt selber auch Andachten hält.
Obwohl das gar nicht und, so ihr Lieblingsbeschäftigung ist.
Nö, seine aber auch nicht.
Nee, also sie kann es halt auch einfach besser als er und deshalb ist das okay für ihn, denke ich.
Ja, also er ist so mehr der Gefolgsmann als der Anführer. Das ist schon okay.
Ja, das passt.
Und um jetzt die nächste Andacht vorzubereiten, machen sie sich auch auf den Rückweg zur Gemeinde und werden dort dann aber von Gardisten angegriffen.
Ich habe mal aufgeschrieben, dem sie machen
gefällt den Ignaz. Das ist gut.
Ja.
Die machen den Ignaz, weil den Gardisten nicht so gefällt, was die da so über den Imperator erzählt. Und die Gardisten sind eher so pro Horus.
Ja. Das stimmt. Und als sie ihnen entgegenkommen, werden sie zuerst mal ganz zufällig angerempelt, aber so sehr, dass der Titus sogar zu Boden fällt. Und naja, er versucht sich dann so ein bisschen zu wehren und Kila wird auch mehr oder weniger wie eine Raubkatze beschrieben, die sich wehren will, aber gegen 5 gut ausgebildete, anscheinend breitschultrige Soldaten haben die beiden nicht so wirklich viel Chancen. Zumindest nicht, bis sie Unterstützung bekommen.
Ja, die Gardisten, also die 5 Gardisten fangen dann an, auf die beiden einzuprügeln oder vielmehr nachher nur noch auf die Kila einzuprügeln, bis dann der Torgadon kommt und dann sagt so, 5 gegen 1 sind doof, bis auf die Ausnahme, wenn er das macht. Dann ist 5 gegen 1 doch ein ganz anderes Wetter und vertreibt die dann auch und schlägt sie in die Flucht. Und dann sieht man oder liest man, dass er die Kila kennt und dass er sie aufs Schiff zurückbringen will. Also der ist tatsächlich gekommen, um sie abzuholen. Ja. Denn der Sindermann hat nach ihr verlangt, Aber warum so genau wird er nicht erzählt?
Nee, das will er auch nicht unbedingt erzählen, obwohl sie fragt. Und sie besteht so ein bisschen darauf, weil sie insgeheim Angst hat, dass Ignaz oder die Masadi quasi gepetzt haben und Sindermann jetzt ihr die Leviten lesen will. Zumindest ist das so anscheinend ihre Erwartung.
Das habe ich aber tatsächlich nicht verstanden, weil dass der Ignaz und die Masadi mit dem Gedanken gespielt haben, sie zu verpetzen, wussten ja nur die beiden.
Ja, das stimmt. Aber das letzte Aufeinandertreffen zwischen Ignaz und Kieler war ja nicht unbedingt positiv. Die beiden sind sich ja nur noch aus dem Weg gegangen. Vielleicht hat sie deshalb als erstes daran gedacht. Ich weiß es nicht. Also ich.
Dass sie dann damit zum Sindermann rennen, hat es dann auch abstrahiert. Finde ich komisch trotzdem.
Naja, Sindermann ist ja quasi ihr Vorgesetzter, wenn man so Ränge spielen will. Ja.
Ich finde es trotzdem seltsam, dass es dann.
Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, weil der Titus will wissen, ob sie sich denn gut vorbereitet hat. Und da erzählt sie dann, dass sie das eigentlich nie macht, weil sie öffnet sich einfach dem Licht des Imperators und lässt sich dann inspirieren und redet dann drauf los.
Das war ja
Ja.
kurz bevor sie von den Gardisten zusammengeschlagen wurden.
Genau.
Dann ist die Szene auch schon wieder rum und dem Horus wird nun erzählt, um die Asadas anzuführen, bräuchte es unverwüstliche Kommandanten. Das ist das, was der Sejanus ihm jetzt halt erzählt. Also die Primarchen. Und um die Galaxie im Namen der Menschheit zu erobern, vervollständigt Horus, worauf der Sejanus dann sagt, nee, nee, also nicht im Namen der Menschheit, sondern im Namen des Imperators.
Ja.
Also stichelt immer weiter und gibt immer wieder so einen kleinen Schubs in die Richtung, die er möchte, dass Horus geht. Und jetzt tanzt Horus noch auf der Furcht von Horus herum, dass nach dem großen Kreuzzug keine Krieger mehr, sondern nur noch Wächter gebraucht würden. Und das ist das, was er gegenüber Petronella ja schon mal erwähnt hat. Dass er da eigentlich keinen Bock drauf hat.
Ja, dann ist er nämlich die Waffe, die einfach weggeworfen wird. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen steigern, indem der Sejanus dann mehr oder weniger offensichtlich erklärt, dass diese Technologie, die da vor Ort installiert wurde, keine reine Technologie sein kann, sondern dass da noch irgendwie Hilfe von was anderem im Spiel sein muss. Und nennt explizit sogar die Herren des Warp. Und sagt dann sogar, und deshalb sind die quasi auch sowas wie ein Teil Vater für dich.
Und damit versucht er halt auch die Mächte des Warp in ein anderes Licht zu rücken, sodass Horus die halt besser akzeptieren kann und ihn dann gleichzeitig noch gegen seinen Vater aufzuwiegeln. Denn der Imperator hätte sich schon vor langer Zeit voller Freundschaft und Hingabe an, aber auch Gier nach Macht an die Chaosgötter gewandt. Und das glaubt ihm Horus zu dem Zeitpunkt aber noch nicht.
Ja, trotzdem redet sie ja nun so weiter und erklärt, dass sie das Immaterielle, nee, das Materielle angeblich nicht verstehen, weshalb der Imperator, wie auch immer, habe ich nicht verstanden, sie wohl verraten hat und einen Teil ihrer Macht gestohlen hat. Das hat für mich nicht viel Sinn ergeben, irgendwie.
Ja, was heißt Sinn ergeben? Das macht halt schon insofern Sinn, dass er halt versucht, ihn gegen seinen Vater aufzubringen. Ne? Und wenn er ihm halt sagt, okay, der hat da von den Chaosgöttern geklaut und ist halt nicht der reine Imperator, wie ihr ihn kennt.
Ja, aber
Passt das schon?
also das hatten wir in irgendeinem der Kapitel vorher auch schon, dass Sianus halt sagt, sie verstehen das Materielle nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn, weil sie ja das Materielle beeinflussen. Warum sollen sie es
Gut,
dann
dem habe
nicht
ich jetzt nicht so viel
verstehen?
Bedeutung zugemessen.
Okay. Vielleicht ist es auch nicht so wichtig.
Horus glaubt ihm ja nicht, räumt aber trotzdem ein, dass sie ja dann alle verdorben sein müssten, also alle Primarchen müssten dann ja verdorben sein.
Genau.
Und auch hier sagt der Sejanus ihm dann, nee, nee, der Warp ist halt da. Ne? Und wenn man halt weiß, wie man ihn nutzt, dann ist das schon okay. Ja, der Imperator wäre halt nur zu schwach gewesen, um den Warp zu nutzen. Und aus dem Grund hat er ihm ja quasi einen Teil der Macht entrissen. Und das soll dem Imperator aber wohl heimgezahlt werden. Was dann aber wohl der Grund sein soll, dass da so ein Warp-Wirbel erscheint, der dann die Kapseln fortreißen soll.
Genau, und ab dann wird's komisch.
Und das habe ich nicht verstanden. Weil wenn die Primarchen doch auf den alten Welten aufgewachsen sind, was ja so zu sein scheint, mhm. ne, das ist ja das, was Horus auch mal erzählt, und dass er angeblich Absicht sein sollte vom Imperator, ja, wie kann der Wirbel dann die Kapseln weggerissen haben, um sie dann dorthin zu transportieren, wo sie letztendlich aufgewachsen sind?
Genau. Das habe ich auch nicht verstanden. Das ist, also entweder war das so nicht Plan des Imperators oder es gab keinen Anschlag von diesen Chaosgöttern. Weil dann hätten sie ja das gemacht, was sein Plan war.
Ja, wir sind ja immer noch in dieser Traumwelt. Wir sind ja immer noch in dieser Beeinflussung von Horus. Also alles, was hier erzählt wird, können wir eh nicht als bare Münze nehmen. Ja. Aber die beiden Aussagen sind halt komplett gegenläufig. Das macht gar keinen Sinn.
Genau, das sehe ich auch so. Also was jetzt beschrieben wird, ist halt so eine Szene. Wir stehen in dieser seltsamen Kammer und irgendwie erscheint eine kleine Galaxie, die langsam immer größer wird und einen Sturm herbeiruft. So stark, dass sogar Horus sich festhalten muss. Und dieser Sturm zieht anscheinend Dinge in sich rein. Dann tauchen plötzlich Kustodeskrieger auf und irgendwie wird keiner mehr reingezogen. Zumindest wird nichts mehr davon beschrieben. Sondern es gibt erstmal ein Gemetzel. Fand ich auch sehr interessant, weil ja, Horus ist extrem stark, aber von dem, was wir als 40k kennen, sind die Kustodes auch sehr stark. Und dass es dann so easy abläuft wie hier, hätte ich nicht erwartet.
Die Kustodes-Wachen wurden ja angeführt von dem Konstantin Valdor. Und das ist der am Schluss halt noch übrig bleibt. Und der befiehlt ja Horus auch noch, den Zauber abzubrechen, woran man ja auch erkennt, dass er den Horus ja nicht erkennt. Was wir ja nachher auch sehen, weil der Imperator erkennt ihn ja auch nicht, der jetzt gleich auftaucht. Mhm. Und der Horus wird halt von diesen Prätorianern angegriffen. Und dann werden die Tanks trotzdem noch Richtung Wirbel gezogen. Dann hält auf einmal die Zeit an. Dann erscheint der Imperator und der lässt dann den Wirbelsturm verstummen.
Mhm, also einfach mal so.
Weg ist er wohl nicht, der ist noch da.
Ja gut, er hält halt die Zeit an. Ich stelle mir vor, dass der Wirbel dann auch erstmal still steht.
Genau, das wird zwar unabhängig voneinander beschrieben, aber ja, so würde ich es mir auch vorstellen. Und der Imperator, wie der Valdor vorher, erkennt ihn nicht als Horus, sondern als jemanden, der die Primarchen stehlen will. Und dann geht der Imperator weg.
Genau, also Horus versucht mit ihm zu interagieren und sagt, schreit ihm auch quasi hinterher, Vater, tu das nicht. Nachdem beschrieben wurde, dass dieses Licht des Imperators wie Honig durch seine Adern fließt, also er sich sehr geborgen und sehr wohl fühlt, weil es ja sein Papa, der da kommt. Aber ja, wie du sagst, der erkennt ihn halt nicht und er scheint auch ihm gegenüber sehr gleichgültig zu sein. Er sagt, du willst dich stehlen, aber es wird dir eh nicht gelingen, so nach dem Motto, du hast keine Chance und geht dann einfach wieder, ja. Und in dem Moment, in dem er geht, läuft die Zeit aber wieder weiter und der Wirbel wird auch wieder größer und stärker.
Genau, und dann werden die Tanks auch weiter hineingezogen und auch der Horus wird wohl auch dann irgendwie weiter hingezogen und vor lauter Wut über die Gleichgültigkeit seines Vaters umarmt Horus dann die Macht im Abgrund des Warp-Wirbels. Was wohl eine Metapher dafür sein soll, dass er sich dann jetzt halt den Chaosgöttern ergibt.
Ja.
So habe ich es
gedeutet. Da dachte ich auch, als ich es gelesen habe, das klingt so ein bisschen final. Jetzt macht er halt mit oder ist dabei.
Damit endet das Kapitel dann auch schon. Mhm. Und allzu viel war da jetzt auch nicht noch mehr irgendwie rein zu interpretieren. Also wir hatten jetzt den Ignaz, der so ein bisschen mit seiner in Anführungszeichen Vergangenheit jetzt auch ein bisschen aufräumen kann. Wir hatten die Kieler, die jetzt aufs Schiff gebracht wird und da wird nochmal ein Handlungsstrang fortgeführt und wir hatten jetzt zweimal Horus, der jetzt anscheinend von Sejanus Erebus in die Richtung des Chaos halt gedrückt wird und das scheint ihm wohl ganz gut zu gelingen. Hast du da noch ein bisschen mehr gesehen oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe das ganze Kapitel und die einzelnen Bestandteile eher so als Startschuss für verschiedene Ereignisse gesehen, die wohl jetzt noch kommen werden. Also jeden dieser Stränge.
Gut. Beschließen wir die Folge damit. und ob Probus nun endgültig dem Erebus auf den Leim gegangen ist, sehen wir das nächste Mal hier bei den Two Queer Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Respect.